SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Liebeskummer lohnt sich nicht, sang Siv Malmkvist schon 1964. Aber mit dieser Binsenweisheit lässt sich dieses schmerzende Gefühl nur selten schnell an die Seite schieben. Was es in solchen Lebenssituationen bei Liebeskummer wirklich braucht, weiß mein heutiger Gast. Silvia Fauck hat 2004 die erste Liebeskummerpraxis in Deutschland eröffnet. Schönen guten Abend, Frau Fauck.
Schönen guten Abend.
Liebeskummer, den kennt wahrscheinlich jeder und jede. Die unerfüllte Liebe, das gebrochene Herz. Aber dieser Kummer kann tiefgehende, auch körperliche Folgen haben. Welche Ausprägungen haben Sie in den 20 Jahren Ihrer Praxis erlebt?
Also in diesen 20 Jahren habe ich alles an körperlichen Gebrechen erlebt durch den Liebeskummer. Das geht bis zum Herzinfarkt. Das heißt ja in der heutigen Sprache Broken Heart Syndrom und ist jetzt mittlerweile in Deutschland, ich glaube seit 6 Jahren, auch anerkannt.
Also das kann wirklich ganz schwere körperliche Folgen haben. Wenn es etwas leichter ausfällt, was erleben Sie da?
Also wenn es etwas leichter ausfällt, dann beginnt ein Liebeskummer mit, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich muss immer weinen. Ich habe vielleicht Migräneanfälle, die nicht aufhören. Bei meinen männlichen Klienten ist es oft so Magen-Darm. Und wenn es dann nach 6 Wochen sich gar nicht beruhigt, dann kommt leider das Problem der Angstzustände, Panikattacken. Wenn man großes Pech hat, fällt man in eine Depression. Bum, bum, bum. So geht das weiter.
Frau Fauck, was ist das eigentlich, Liebeskummer? Also eine Krankheit ist es ja nicht.
Ja, es ist leider in Deutschland noch nicht als Krankheit anerkannt. Ich bin als Spezialistin natürlich der Meinung, es ist eine Krankheit. Besonders, es kann bis zu einer Krankheit sich rausziehen. Im Gehirn kommen keine Glückshormone mehr an, wenn du im schweren Liebeskummer bist. Du bist krank, du bist depressiv, du hast diesen Verlust. Und durch diese Verlustangst bekommst du dann diese Angstzustände, eventuell eine Depression, Magenschmerzen, bla bla bla. Der Liebeskummer ist das Gefühl, ich bin enttäuscht worden, ich bin verlassen worden und ganz schlimm, ich bin machtlos.
Welche biochemischen Prozesse passieren da eigentlich in unserem Körper?
Also es ist so, Liebeskummer ist im Grunde jetzt für Laien gesprochen. Ich darf das gar nicht mehr ausführen. Ich bin keine Medizinerin. Wir stellen uns jetzt mal als Laie vor, in unserem Gehirn gibt es ganz viele Steckdosen, wo ganz viele Stecker eingesteckt sind. Wir fallen in den Liebeskummer. Alle Stecker sind aus diesen Dosen gezogen. Und bei den allerwenigsten Menschen ziehen sich die Stecker wieder in die Steckdosen von alleine. Bei mir muss jeder dritte Klient, ich muss ja Klienten sagen, den muss ich zum Arzt schicken, weil er braucht eine Woche eine Schlaftablette, er braucht ein leichtes Psychopharmaka, weil im Gehirn kommt kein Glückshormon mehr an. Und dann hast du eine Stoffwechselstörung.
Welche Menschen kommen in Ihre Praxis? In welcher Lage befinden Sie sich, wenn Sie kommen?
Also es gibt 3 Kategorien, die immer kommen. Und zwar die schlimmste sind natürlich die armen Schweine, sage ich jetzt mal. Frisch verlassen, wussten von nichts, haben also nicht geahnt. Mein Partner, meine Partnerin ist auf Abwägen. Die fallen natürlich in diesen ganz schweren Liebeskummer. Das zweite ist, es kommen Menschen zu mir, die sind in einer Beziehung, sagen auch, die Beziehung ist okay und haben sich leider in jemand anderen verliebt. Mhm. Und kommen dann und holen sich Rat, für welche Seite kann ich mich entscheiden? Ich weiß nicht mehr, was ich will. Und die 3. Kategorie, das ist die heutige Zeit. Ich bin Single, ich sehe gut aus, ich habe einen tollen Job, ich bin intelligent und nichts hält länger als 3 Monate. Und jetzt kommt noch dazu, ich weiß nicht, wo ich jemanden kennenlerne.
Also wenn Menschen zu Ihnen kommen, die sich in jemanden anders verliebt haben, also kann man Liebeskummer auch haben, wenn man den anderen Menschen verlassen will?
Ja, also das unbedingt kann man das haben. Das ist ja dieses Gepaarte mit dem schlechten Gewissen. Ich lasse da eventuell jemanden im Stich, der mir nichts getan hat, nur weil ich mich verliebt habe. Und diese Menschen sind ja hin und her gerissen. Die wollen der einen Seite nicht wehtun, auf der anderen Seite sind sie verliebt, die Hormone spinnen. Das ist schwierig.
Kommen denn eher die Frauen oder die Männer?
Es will keiner hören. Ich bin im Moment überfüllt mit Männern.
Warum ist das so?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, was los ist im Moment. Natürlich kommen auch Frauen zu mir. Aber früher war das immer so, 80% Frauen, dann kamen mal 20% Männer. Dann war ich mal in irgendeiner Radioshow oder im Fernsehen. Danach kamen dann mal ein Schwung Männer. Aber ich weiß nicht, was im Moment los ist, dass die Jungs, ich sag mal, von 27 bis 50 sitzen bei mir, ich würde es mal übertrieben sagen, auf der Couch.
Leiden denn Männer anders als Frauen an Liebeskummer?
Ja, Männer leiden völlig anders und wir Frauen wollten es ja anfangs nicht glauben. Sie leiden teilweise noch mehr als wir, weil die Männer ja über ihren Kummer nicht reden. Wenn ich zu meinen Klienten sage, ja sagen Sie mal, Ihre Frau ist jetzt schon ausgezogen mit den Kindern. Sie gehen ja jeden Morgen um 6 mit ihrem Kumpel joggen. Was sagt der denn dazu? Ja, nee, dem habe ich noch gar nichts erzählt. Ich habe nur gesagt, zu Hause brennt die Hütte. Nicht, das, ich habe jetzt auch meine männlichen Klienten mal gefragt in der letzten Woche, warum kommt ihr zu mir, Jungs? Und ich habe immer wieder gehört, Sie sind eine Frau, Sie sind eine ältere Frau. Im Grunde bin ich hier Mutti Faulk, mal auf gut Deutsch. Und Sie haben mir alle einstimmig bestätigt, wäre ich ein Mann, dem würden Sie das so intim alles nicht erzählen wollen.
Das ist ja für viele Menschen auch ein Zeichen von Schwäche, wenn man Liebeskummer hat.
Ja, das meinen die Männer, wenn sie es ihrem Kumpel erzählen. Liebeskummer ist natürlich keine Schwäche. Liebeskummer ist das Zeichen, ich habe jemanden ganz doll geliebt, der mich jetzt enttäuscht, im Stich lässt oder sich gegen mich entschieden hat oder whatever. Hm.
Wie gehen Sie denn in Ihrer Liebeskummerpraxis vor, um den Menschen zu helfen? Also was ist der erste Schritt?
Also der erste Schritt ist, wenn die Menschen bei mir dann im Büro sind oder im Moment natürlich laut Corona sehr, sehr viel Telefoncoaching. Ich möchte erstmal die ganze Geschichte erzählt haben. Und die möchte ich nicht vorher per E-Mail oder per WhatsApp haben, sondern ich brauche die Stimme der Menschen dazu oder den Menschen direkt vor mir, damit man direkt einhaken kann, nachfragen kann. Und wenn ich die ganze Geschichte weiß, dann lasse ich mir einfallen, was ist das für ein Typ Mensch? Muss ich da viel fragen? Ist das jemand, der hauptsächlich nur reden will, der es loswerden will? Muss ich ein paar schriftliche Übungen machen? Da gibt's ja dann auch, natürlich habe ich mir in 20 Jahren ein paar Dinge angeeignet, was ich mit den Klienten mache. Und ich kann Ihnen sagen, jeder Klient ist anders. Jeder Liebeskummer ist wirklich anders. Individuell.
Mhm. Sie schreiben auf Ihrer Internetseite, Sie ordnen das Leben und die Gefühle der Hilfesuchenden.
Ja.
Wie weit geht das? Also welche Grundsätze müssen da alle auf den Prüfstand?
Naja, also wenn ich die ganze Geschichte weiß und die Klienten wollen dann wiederkommen, nachdem sie einmal da war, dann habe ich mir da mal so einen Lebenskreis ausgedacht, den die ausfüllen müssen. Da müssen die dann ankreuzen zwischen 1 und 10. Wie doll ist die Liebe? Ist natürlich dann immer auf 0 bei mir. Wie sieht's im Job aus? Wie verstehen sie sich mit ihren Eltern? Haben sie ein Hobby? Haben sie Geld? Haben sie dies? Haben sie das? Wie gesund sind sie? Seelisch natürlich, ne? In meinem Job ist ja, zählt die Seele immer mit. Und daran sieht man dann, man kann dem Klienten dann schwarz auf weiß, sieht der selber, wo hakt es denn bei mir? Ist es wirklich nur die Liebe? Fehlt mir ein Hobby? Habe ich auch einen Beruf, in dem ich total unglücklich bin? Also das fängt mit dem Liebeskummer an und wir machen dann so ein kleines Lebenscoaching.
Wann gilt denn eigentlich ein Klient oder eine Klientin als geheilt? Also was ist das Ziel Ihrer Arbeit, wie Menschen dann mit dem Grund des Liebeskummers künftig umgehen sollen?
Also mein einziges Ziel, was ich habe, ist, dass der Mensch sich wohlfühlt, dass der Mensch sich wiedererkennt und sagt, ja, also heute mache ich dies, morgen mache ich das, ich freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich auf meine Wohnung. Das ist ja alles hin, wenn du im Liebeskummer bist. Und vor allen Dingen, dass man auch wieder ein Ziel hat. Ein Ziel kann ein Urlaub sein, ein Fahrrad, ein neues Auto, ein neuer Lover, was auch immer. Und das sind alles Dinge, die man nicht mehr hat, wenn man in den Liebeskummer und in eine Lebenskrise gefallen ist.
Liebeskummer, das ist so ein harmloses Wort und doch trifft es eigentlich jeden und jede schwer, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn das Herz bricht. Dann stellen viele Menschen ihr ganzes Leben in Frage. Mein heutiger Gast hilft in solchen Situationen. Sylvia Faulk hat vor etwa 20 Jahren Deutschlands erste Liebeskummerpraxis gegründet. Frau Faulk, wie immer, wenn jemand etwas zum ersten Mal tut, dann stellt sich die Frage, wie sind Sie drauf gekommen? In einem Ihrer Bücher in Midlife Crisis erzählen Sie ja, dass Ihre eigene Trennung der Grund war.
Ja, ich muss dazu sagen, ich lebte damals in Hamburg, jetzt bin ich ja in Berlin. Und in Hamburg habe ich ja studiert. Ich hatte ja, war ja vorher 27 Jahre verheiratet, meine Kinder waren erwachsen. Ich ging alleine nach Hamburg und studierte an der Paracelsus-Schule den psychologischen Berater. Das ist so ein Nebenstudium, 3 Jahre. Und als ich das geschafft hatte, habe ich sofort eine Praxis eröffnet in Eppendorf in Hamburg und dachte, ach, da kommen jetzt so Leute nach einer schweren Krankheit, ich habe Probleme mit meinem pubertierenden Kind, bla 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 bla. Und nachdem ich ein Jahr die Praxis hatte, wurde ich verlassen. Ich wusste von gar nichts, muss ich dazu sagen. Damals gab es Gott sei Dank noch keine WhatsApp. Ich kriegte ein 5-seitiges Fax. Und daraufhin habe ich so große körperliche, seelische Beschwerden gehabt, über ein Jahr. Und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, ich wurde gerade 50. Also das kann ja echt nicht sein, dass ich die einzige Erwachsene bin, die so durchdreht, so Panikattacken hat, vom Dach springen will und alles. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht und habe meine Praxis von einem auf den anderen Tag umbenannt, habe selber die Zeitungen angeschrieben, ab morgen gibt's hier eine Liebeskummerpraxis. Montags stand ich in der Zeitung und seitdem habe ich eine Liebeskummerpraxis.
Was und wer hat Ihnen denn in Ihrer Situation mit dem Liebeskummer geholfen?
Also meine Geschichte war so, dass ich in Hamburg 3 Diplompsychologen aufs Band gesprochen habe, dass es mir so schlecht geht, ich hätte hier Suizidgedanken, bla 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 bla. Und keiner von diesen 3 Psychologen hat bei mir je zurückgerufen, alle waren ausgebucht.
Aber Sie hatten wirklich Selbstmordgedanken?
Ja, ja. Daran haben mich nur meine erwachsenen Kinder gehindert. Ich habe dann gedacht, das kannst ja den armen Mädels nicht antun. Das geht einfach nicht. Aber den Gedanken und den Wunsch, nicht mehr zu leben, hatte ich wohl, wie übrigens ganz viele meiner Klienten. Ja, und dann habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Meine Praxis war unter meiner Wohnung. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich bin dann hoch, habe mich auf die Couch gelegt und 3 Monate da geschlafen, bis ich mich wieder in mein eigenes Bett getraut habe. Und mir haben natürlich meine Töchter geholfen, auch Freunde, aber ich glaube am meisten meine Arbeit.
Wie waren die Reaktionen im Freundes- und Familienkreis, als Sie gesagt haben, ich will Menschen in solchen Situationen, wie ich sie selber erlebt habe, helfen? Ich eröffne jetzt eine Liebeskummerpraxis?
Ja, ich wurde verlacht. Ich war damals Mitglied in so einer Havanna-Lounge, hieß das damals, so ein Zigarrenrauch-Dings da, sowas ganz Elitäres, super Schönes. Da habe ich dann die Herren gefragt, ich sag, Jungs, was meint ihr denn? Die haben mir allem Vogel gezeigt. Und das hat mich ja nun noch mehr angespornt, nicht? Das war wunderbar. Also ich habe das nicht eine Sekunde in den 20 Jahren bereut und ich habe selber auch am Klienten so viel dazugelernt und mittlerweile mir auch selber so viel Übung erarbeitet und mittlerweile habe ich ja 50 Kolleginnen ausgebildet nach meinem Konzept.
Sie sind hier geprüfte psychologische Beraterin und Coach, das haben Sie vorhin schon gesagt. Was braucht es denn noch zur qualifizierten Liebeskummerberaterin?
Also ich glaube, es geht nicht, wenn du nicht vorher wirklich diesen ganz schlimmen Liebeskummer bis zur Selbstmordgedanken, bis zum Psychopharmaka, ich glaube, du musst unten gelegen haben, mindestens einmal geschieden sein, um verstehen zu können, was in so einem Menschen vorgeht. Ich glaube, das ist Lebenserfahrung. Also ich würde niemals eine Kollegin ausbilden, die 24 ist, weil sie noch nicht genug Mist erlebt hat, sagen wir es mal so, oder weil sie noch nicht genug gelebt hat oder erlebt hat.
Also es gibt ja Phasen, unterschiedliche Phasen des Liebeskummers. Laufen die denn immer ähnlich ab?
Es gibt ja Kollegen, die auch tolle Bücher schreiben, die sagen, es gibt 6 Phasen, es gibt 7 Phasen. Ich bin da etwas anderer Meinung anhand meiner Klienten. Ich finde immer, es gibt natürlich, wenn du frisch verlassen bist, gehen wir mal von diesem Verlassenen, von dem Übergebliebenen aus, dann hast du natürlich die erste Phase, dass du es verleugnest, du willst es nicht wahrhaben. So nach dem Motto, das kann nicht sein, die melden sich wieder bei mir oder der ist krank oder da stimmt irgendwas nicht. Wir waren doch so glücklich, wir waren doch vorgestern noch im Bett, das ist diese Verleugnung. Wenn das so ein bisschen wochenlang nichts gehört, dann kommt natürlich die tiefe Trauer. Klienten, die ein bisschen egoistischer sind, haben es dann leichter, weil sie dann in die Wut fallen. Wut hilft. Diplompsychologen sagen, wer in der Wut ist, ist schon wieder bei sich selber und nicht mehr bei so und so hat mich verlassen. Und irgendwann hast du dann dieses, du akzeptierst es. Also das sind die Stufen, mit denen ich im Grunde arbeite. Und wenn jemand mal was akzeptiert hat, dann kommst du auch in die Heilung.
Am vergangenen Sonntag war Valentinstag, der Tag der Liebenden, an dem sich Paare gegenseitig ihre Liebe beweisen. Ein Tag, an dem mehr noch als in den übrigen 364 des Jahres die Liebe idealisiert wird. Dabei gab es noch nie so viele Singles in Deutschland wie heute. Fast 14 Millionen Menschen sind auf der Suche nach der großen Liebe. Warum es damit oft nicht klappt, weiß mein Gast heute Abend. Silvia Faulk berät in ihrer Praxis Paare in der Krise und Menschen mit Liebeskummer. Frau Faulk, wie schwer ist dieser Tag, dieser Valentinstag eigentlich für Menschen mit Liebeskummer? Also wenn dieses Gefühl, das sie vermissen, dann auch noch so überhöht wird.
Naja, das ist genauso schlimm wie der Sonntag. Der Sonntag ist für Singles und vor allen Dingen für Menschen mit Kummer, mit Liebeskummer, der schlimmste Tag der Woche.
Weil sie sich nicht ablenken.
Weil du dich überhaupt nicht ablenken kannst. Du kannst samstags kannst ja noch mal schnell zum Supermarkt rennen oder ein paar Blumen auf dem Markt holen oder whatever. Aber sonntags liegst du dann auf deiner Couch und die Stunden gehen nicht vorbei. Und wenn dann auch noch der Valentinstag zuschlägt, das ist einfach nur eine Strafe, nicht? Das ist so, da hast du noch rechts und links noch einen drüber gekriegt.
Jetzt liegt die Scheidungsquote in Deutschland bei rund 35%, auch wenn wir die Liebe so wahnsinnig lieben. An welchen Ansprüchen scheitern denn Paare am ehesten?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin ja der Meinung, das ist mehr als 35%, denn überall, wo man jemanden trifft, ist er ja mindestens einmal geschieden. Ich weiß gar nicht, wie diese 35% zustande kommen. Und dann ist es natürlich in den letzten Jahren so, da bin ich auch mit Schuld. Ich habe auch meine Töchter zur Selbstständigkeit, zur Intelligenz erzogen. Frauen verlangen heute viel. Ich möchte heute kein Mann sein. Frauen können alles. Du brauchst heute noch nicht mal mehr einen Mann für eine Wasserkiste zum Schleppen oder um eine Glühbirne einzudrehen. Und Frauen sagen heute, wenn sie einen Mann haben, okay, das ist ja ganz schön mit dem, aber ich habe mich jetzt ein paar Mal so geärgert und finanziell brauche ich sowieso niemanden mehr und das Sexuelle kann ich auch einfach mal weglassen. Nee, dann lebe ich lieber alleine. Das ist die neue Welt.
Also die Selbstständigkeit der Frauen ist ein Problem für die Beziehung?
Ja, absolut. Der Mann ist ja nicht mehr der Held.
Aber er könnte stattdessen ein Partner sein.
Ja, das wäre wunderbar, aber das klappt noch nicht ganz. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass viele Frauen von den Männern zu viel verlangen. Männer müssen im Bett der Hammer sein. Die sollen auch die Kinder wickeln können. Gerne darf er auch mal kochen. Er soll das Geld nach Hause bringen, aber er soll keine großen Ansprüche stellen und er soll die Frau über alles lieben. Dazu wird sich gewünscht, dass die Frau auch arbeiten kann, auch in einem hochrangigen Job. Wer kümmert sich um das Haus? Wer kümmert sich um die Kinder? Es gibt immer Reibereien im Alltag, seitdem Frauen auch in gut bezahlten Jobs sind.
Aber das klingt, Frau Faulk, böse gesagt, ein bisschen wie ein Plädoyer gegen die Gleichberechtigung.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja selber eine Frau, die alleine lebt und gleichberechtigt ist. Ich bin eher auf der Seite der Männer, dass es Männer einfach nicht mehr einfach haben. Und wir sehen es ja auch, dass die Männer so ein bisschen aufgegeben haben. Also viele männliche Klienten, die Jüngeren, sagen zum Beispiel zu mir, ja, also nee, ich lade die nicht zum Essen ein, die verdient selber genug und ich will da auch keine Verantwortung übernehmen. Und letztens hat mir einer gesagt, na ja, sie will ein Kind, das kann sie ja gerne von mir kriegen, aber hier ein Ring und so, das gibt's alles nicht mehr.
Man könnte meinen, Männer und Frauen passen nicht wirklich zusammen. Wie sieht's denn bei homosexuellen Paaren aus?
Ja, ich frage mich sowieso, wird das immer mehr? Also alle Männer, die ich kenne, die gut aussehen, die Stil haben, sind doch zu 95% schwul, super nett, wunderbare Freunde und da wird sehr viel geheiratet.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich früher die Augen nicht auf hatte oder ob das immer mehr wird.
Also die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist ja noch nicht so
lange
möglich.
Nein, ich meine aber auch überhaupt, dass es so viel Männer gibt, die auf Männer stehen. Mein Bekanntenkreis ist damit überfüllt. Wenn ich mal eine Party gebe, jetzt geht ja nichts mehr zu Corona-Zeiten, aber davor, da war da vielleicht höchstens ein, zwei Heteromänner, sonst war die Bude voll mit gut gelaunten Schwulen.
Jetzt sagen Sie es schon, also Online-Dating-Portale halten Sie für gefährlich. Welche Rolle spielen die denn? Also Sie suggerieren ja, dass es für jeden und jede den idealen Partner gibt.
Ja, da sind Sie bei mir aber leider an der falschen Stelle. Bei mir landen die Leute, die schlechte Erfahrungen haben. Zu mir kommt ja keiner und sagt, ich habe die Liebe meines Lebens im Internet kennengelernt. Frau Fauck, ich will Ihnen das mal in Ruhe erzählen. Bei mir landen die Leute, die sagen, ich habe mich mit dem 15 Mal getroffen, ich war 10 Mal mit dem im Bett. Ich habe jetzt gedrängelt, dass ich ihn mal zu Hause besuchen kann. Und in Wirklichkeit ist der verheiratet, hat 3 Kinder. Also das sind ja leider die Geschichten, die bei mir landen.
Aber bei Ihnen landen auch die Geschichten von Menschen, die sich nach 6 Monaten trennen, weil sie vielleicht denken, naja, also den ich da habe, der ist vielleicht ganz nett, aber da draußen warten noch viele, viele andere Möglichkeiten.
Ja, das bin ich, aber da will ich jetzt nicht zickig sein, aber da muss ich ehrlich gestehen, das ist so ein bisschen mehr ein Männerding. Also die Frauen, die ins Internet gehen, suchen eigentlich, alle, die ich je gesprochen habe, suchen wirklich jemanden für fest. Meine männlichen Klienten gehen ins Internet, um was fürs Bett zu finden. Das tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist so.
Eine andere Statistik, die ich gefunden habe, das Alter, in dem sich Paare scheiden lassen, steigt in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist auch eine Zeitgeschichte. Heute wirst du ja nicht mehr alt. Du siehst ja mit 60 heute aus wie mit 45. Keiner sieht dir das Alter an. Wir tragen alle die gleichen Klamotten. Wenn du jemanden von hinten siehst, weißt du überhaupt nicht mehr, wie alt derjenige ist. Und Leute, die 30 Jahre verheiratet sind, kommt einer von den beiden auf die Ideen, ich möchte jetzt noch mal jung sein. Ich möchte mir jetzt noch mal Motorrad kaufen. Ich möchte noch mal richtig in Urlaub fahren. Und wenn du dann kein Paar bist, was auf gleicher Ebene schwimmt, dann bleibt einer über. Und das hat man sich früher nicht getraut. Da wurde heimlich mal fremdgegangen. Heute sagen sich die Paare ganz ehrlich, ich bin hier nicht mehr glücklich.
Was braucht's denn für das Glück, für eine stabile, langjährige Partnerschaft?
Ich glaube, dass das auch bei jedem Paar anders ist. Ich kenne zum Beispiel Paare, die seit Jahren, ältere Paare, seit vielen Jahren überhaupt keine Erotik mehr haben, keinen Sex mehr haben, die aber ganz eng verbunden sind, eine intellektuelle Beziehung führen. Wir gehen ins Museum, wir machen Fernreisen. Also die haben da so ihr Ziel gefunden. Das ist bei jedem Paar anders. Was wünscht? Das sind ja immer zwei individuelle Menschen. Was wünschen die sich vom Leben? Und es gibt ja nur deshalb so viele Scheidungen, weil die Wünsche nicht immer auf einer Ebene bleiben. Einer entwickelt sich weiter, einer bleibt stehen.
Und dann kommt
ist das große Glück vorbei.
Und dann kommt die Trennung und der Liebeskummer.
Ja, und es kommt zwischendurch der Wunsch, mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin wird alles besser. Und da kann ich nur sagen, Vorsicht, Freunde. Der verliebte Moment ist auch beim neuen Partner irgendwann vorbei und der Alltag kommt.
Sylvia Fauck hat vor rund 20 Jahren Deutschlands erste Liebeskummerpraxis gegründet. Und über dieses Gefühl, über den Liebeskummer, der ja zu einer echten schweren Lebenskrise werden kann, sprechen wir heute Abend. Frau Fauck, wie vielen Menschen haben Sie in den vergangenen 20 Jahren aus dem Liebeskummer helfen können? Haben Sie je gezählt?
Nein, ich habe niemals gezählt, aber ich würde über den Daumen sagen, 3 am Tag.
Wow.
Also jetzt ist aber auch wirklich nur über den Daumen. Es gibt auch mal eine Woche, wo mal keiner kam, weil Wetter schlecht oder ich weiß nicht was. Ich bin ja auch mal verreist oder ich war auch mal krank. Aber es gab zu meinen Anfangszeiten in Hamburg, ich sage jetzt mal vor 15 Jahren oder so, bin ich ja immer noch jeden zweiten Montag nach Hamburg gependelt und habe mir da eine Praxis gemietet, weil ich in Hamburg noch so viele Klienten hatte. Da hatte ich dann 8 an einem Tag.
Aber das ist viel Kummer an einem Tag.
Das war sehr viel Kummer. Und dann mit dem Zug zurück nach Berlin, da muss ich sagen, dass ich dienstags dann auch wirklich platt war.
Aber in welchen Fällen sagen Sie, also hier ist meine Grenze erreicht, damit müssen Sie jetzt wirklich zum Therapeuten?
In dem Moment, wo ich merke, dass jemand eine krankhafte Störung hat. Da mache ich das dann so, wenn derjenige dann den Raum verlassen hat, hoffe ich, dass die sich nicht wieder melden. Und wenn da ein paar Tage später der Anruf kommt, Frau Fauck, ich möchte gerne einen neuen Termin, dann sage ich, das ist ganz schwierig. Ich bin im Moment so sehr ausgebucht, könnte aber 1-2 Kollegen empfehlen. Das ist zweimal in 20 Jahren offiziell passiert.
Okay, aber dass Sie jemandem sagen, so das ist ein Fall, Sie sind ein Fall für den Therapeuten, so direkt kann man das nicht sagen?
Also ich meine, nun haben Sie mich ja jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt. Also ich bin zu meinen Klienten sehr ehrlich. Ich habe auch schon mal zu einem Mann gesagt, ich hätte Sie auch sofort verlassen. Der ist fast vor meiner Couch gefallen, hat dann aber gefragt, warum. Und nachdem ich ihm das erklärt habe, hat er seine Frau verstanden. Also ich sag das schon ehrlich, nur ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die zu mir kommen, die haben vorher recherchiert, um was es bei mir geht. Die wollen dann mit mir reden. Also wie gesagt, zweimal in 20 Jahren, dass ich gemerkt habe, da muss wirklich ein Psychiater ran. Da ist der eine saß neben mir mit einer schwangeren Frau und hat immer gesagt, das Kind ist nicht von ihm. Er weiß aber, dass es von ihm ist, aber er hat so oft das Gefühl, er müsste sie totschlagen. Ja, die konnte ich natürlich nicht nochmal beraten. Und dann hatte ich noch so einen ähnlichen Fall. Da kann man dann ganz ehrlich sagen, ach wissen Sie, ich habe da einen Kollegen, der ist so gut, der kennt sich auch so gut in der Thematik aus. Natürlich sagt man nicht jemand ins Gesicht, sagen Sie mal, haben Sie einen an der Waffel, Sie sind hier falsch. Nicht? Das muss man schon, es geht hier immer um Menschen, das dürfen wir nicht vergessen.
Nun waren ja Experten schon seit Monaten, dass die Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, also der erzwungene Rückzug in die eigene Häuslichkeit, zu vermehrten Problemen in Beziehungen führen. Welche Erfahrung haben Sie im vergangenen Jahr gemacht? Kommen mehr Menschen zu Ihnen?
Ja, es kommen im Moment sehr viel mehr Männer, das sagte ich eingangs schon, die irgendwie unglücklich verliebt sind, die auch mit der Ehefrau nicht zufrieden sind, die mit sich nicht zufrieden sind.
Weil sie häufig zu Hause sind?
Nein, nicht weil sie, das sind welche, die alle eine eigene Firma haben, die gehen noch arbeiten, aber die können nicht mehr zum Sport flüchten, die können nicht mehr abends schick essen gehen, sondern arbeiten nun noch mehr, um nicht nach Hause gehen zu müssen. Und das merken die irgendwann. Das habe ich im Moment. Dann habe ich sehr, sehr viele Singles, die sagen, meine Güte, wo könnte ich denn mal jemanden kennenlernen? Und am Anfang war das so, da hatte ich mehrere Anrufe. Soll ich nochmal meinen Ex anrufen? Das fand ich ganz lustig. Was ich überhaupt nicht habe, damit hatte ich aber gar nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, so, jetzt kommen ganz viele Paare. Das ist nicht so. Also ich glaube, es gibt mehr Paare, als wir denken, die sich mit dieser Situation arrangiert haben. Ich glaube, das bricht erst zusammen, wenn wir Corona hinter uns haben.
Oder es ist wieder das berühmte Brennglas, das jetzt deutlich wird, dass diejenigen, die sowieso schon in einer Beziehungskrise stecken, dann eine noch schwerere Beziehungskrise haben.
Ja, die aber jetzt im Moment noch durchhalten. Ja. Ich meine genau das, was Sie gerade sagen, aber die noch nicht bei mir sind, auch nicht bei mir anrufen, sondern noch warten, so nach dem Motto heimlich, wenn das vorbei ist, du, dann bin ich aber ganz schnell weg.
Was raten Sie den Paaren, wie sie diese Zeit besser überstehen können?
Also ich finde, es ist eine ganz schwere Zeit, gerade für Paare mit Kindern, Homeschooling, Homeoffice. Wichtig ist, dass man nicht wie am Anfang, wo alle Tag und Nacht im Jogger zu Hause saßen, wo Vater mitten in der Küche oder im Wohnzimmer sich da so ein kleines Büro eröffnet hat und dann zu den Kindern gesagt hat, es geht aber nicht, dass ihr jetzt hier durchs Wohnzimmer geht. Du musst es schon machen wie ein Stundenplan. Also ein Homeoffice wird sich eingerichtet in irgendeiner Ecke, wo man eine Tür hinter sich schließen kann. Wir ziehen uns ordentlich an, wir kämmen uns, wir nehmen auch mal ein Parfum und wir machen uns einen kleinen Stundenplan. Heute dürfen die Kinder mal entscheiden, welche Filme geguckt werden. Morgen machen wir mal dies. Mittwochs wird immer gekocht. Du wärst verrückt sonst. Wir dürfen ja nicht vergessen, es hat ja nicht jeder eine 5 Kilometer große Wohnung, sondern da sitzen 4 Menschen auf 90 Quadratmeter und sind immer alle zu Hause.
Wie viel Abstand braucht denn die Liebe?
Unterschiedlich. Ich würde sehr viel Raum brauchen. Und in den letzten 20 Jahren habe ich erlernt, desto mehr Raum man sich gegenseitig lässt, nicht nur räumlich gemeint, desto besser funktioniert es.
Das sind auf jeden Fall viele gute Tipps, die Sie uns gegeben haben. Sylvia Faug hilft Menschen in ihrer Praxis bei Liebeskummer, wie der zu vermeiden ist und was sie tun können, wenn er sie doch erwischt. Frau Faug, ich danke Ihnen vielmals.
Sehr, sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.